Allianz Brisanz. Der Fußball-Podcast mit Ole und Daniel. Über den SV Werder Bremen und den Hamburger Sportverein. Nahezu kompetent. Allianz Brisanz.
Und jetzt nochmal auf Ludovit Reis. Und auf Ehrendingchi. Und auf Clemens Fritz. Und damit herzlich willkommen.
Ich glaube, so hört sich das bei Clemens im Kopf an die ganze Zeit, seit er Spieler verpflichten kann.
Ja, ich glaube, der hat auch Transfermarkt.de auf Wish bestellt, oder wie sagt man?
Ja, naja, Grauenhaftigkeit. Gut, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge. Wir wissen ja gar nicht, welche Folge das jetzt dann tatsächlich wird. Ich schätze mal, es wird Folge 4.
Ja.
Damit haben wir schon, glaube ich, einen besseren Saisonstart als letzte Saison, oder?
Also wir haben definitiv vorgelegt. Jetzt können wir uns erstmal wieder in den Sonnensessel setzen, auf die Terrasse und Kaffee trinken oder Tee.
Genau. Ja. Über den HSV haben wir jetzt schon gesprochen.
Und jetzt gucken wir, was beim SV Werder Bremen los ist und was war beim Tag der Fans los. Es gibt Neuigkeiten.
Ach, Neuigkeiten. So gravierende Neuigkeiten gibt es ja gar nicht. Man hat es wie letztes Jahr geschafft, beim Tag der Fans die Fans zu enttäuschen. Ich finde, das ist schon immer, kann man so sagen. Also, wenn wir da irgendwie so ein halbgaren Ligue 1 Abstiegskandidaten einlädst, dann kann man schon eigentlich davon ausgehen, dass man das Spiel irgendwie versuchen sollte zu gewinnen. Findus lässt auch wieder grüßen. Und weiß ich nicht. Also die Vorbereitung so war ja ganz okay. Gegen Pferden hat man gewonnen, gegen Okayama hat man gewonnen und gegen Bochum, gegen Cottbus hat man gewonnen, gegen Paderborn gab es einen Unentschieden in diesem Ultra-Mega-Test, wo dann aber auch ab der 90. Minute glaube ich die U19 gefühlt gespielt hat. Und jetzt gegen Auxerre, eine Woche vor Pokal gab es dann die erste Niederlage. Ich meine, es ist ein Vorbereitungsspiel, da sollte man jetzt eigentlich gar nicht mal so viel drauf geben, aber es war letzte Saison nicht ganz viel anders. Da hat man auch eine relativ okaye, von den Ergebnissen her, eine okaye Vorbereitung gespielt. Nur der Test am Tag der Fans, der ist dann ein bisschen in die Hose gegangen gegen Udine dann. Und das sind dann so Mannschaften, die sollte man dann ja schon so, auf Augenhöhe betrachten, sage ich jetzt mal vorsichtig. Und ist natürlich schwierig dann, wenn du dieses Spiel dann verlierst. Zu Saisonbeginn. Also es war ein Offenbarungseiterspiel. Ich habe es mir tatsächlich angeguckt, wurde ja bei YouTube übertragen. Es war kein Spaß. Defensiv sah das gar nicht so schlecht aus. Die ersten Abläufe auch in der Defensive für den Spielaufbau, die haben funktioniert. Man muss jetzt nur noch irgendwie schaffen, dass die Kreativität im Mittelfeld zunimmt.
Ja, ich habe gestern einige Stimmen gehört. Das klang auch alles ziemlich desillusionierend, um das mal so zu betiteln.
Ja, man ist jetzt halt auch wieder so ein bisschen auf dem Boden der Tatsachen, glaube ich, auch zurück. Ne? Also man konnte sich das jetzt immer erstmal alles schönreden, weil die Ergebnisse haben ja jetzt erstmal gestimmt. Aber wenn man sich mal vor Augen hält, also Pferden war ein oder ist ein Oberligist, den solltest du eigentlich schlagen. Das gleiche gilt natürlich dann jetzt auch am 22. also gegen Lüneburg. So viel wollen wir gar nicht über das Spiel ja gar nicht quatschen. Das kommt ja dann noch in den nächsten Tagen. Okayama ist, glaube ich, irgendwie ein Aufsteiger in die erste japanische Liga oder irgendwie etabliert, aber geht immer eigentlich relativ unten mit. Bochum als Zweitligist, Cottbus als Zweitligist, Paderborn als Aufsteiger. Ja, gut, das ist natürlich alles jetzt erstmal relativ dankbar, aber man kann ja auch konsternieren und sagen, die Spiele gegen die deutlich Schwächeren, die gewinnst du wenigstens. Jetzt sollte man natürlich noch irgendwie den Dreh reinkriegen, dass man gegen die auf Augenhöhe auch noch wieder punktet und das am besten dreifach.
Wobei ich muss ja sagen, mir macht es schon fast ein bisschen Sorge. Also der HSV hat gestern gegen Toulouse wieder gewonnen. Also die Testspiele gewinnen sie alle und wenn man alles gewinnt in Testspielen, ist ja der Klassiker, dass man dann voll verkackt. Im Gegensatz zu, also, ne, also wir hatten es auch schon alles in den Testspielen vergeigen und dann eigentlich ganz gut starten. Also insofern, ich bin da noch immer ein bisschen skeptisch und ja, es sind halt Testspiele. Jetzt nächste Woche muss abgeliefert werden und da habt ihr ja auf dem Transfermarkt jetzt auch nochmal zugeschlagen, habe ich gehört. Du kannst ja mal auf die Transfers in Summe eingehen. Auf die Personalie Reis würde ich dann nochmal dezidiert vielleicht kurz eingehen, aber du kannst ja mal einen Überblick geben, wer ist eigentlich weg, wer ist gekommen und wie sieht das so personell aus?
Abgänge, sehr früh hatte sich das schon angebahnt und hat sich auch sehr früh erledigt, war Backhaus. Ich glaube, das ist so die Geschichte, die am schwerwiegendsten ins Kontor gefallen ist, hat aber auch einigermaßen okay die Kassen gespült. 12 Millionen hat man Sockelablöse bekommen von Freiburg. Gibt wohl noch Boni, so bis auf 15 Millionen kann das wohl noch ansteigen. Ist natürlich, kann man wieder sagen, oh, ist ein bisschen wenig. Werder brauchte aber ganz dringend Einnahmen und hat die dann natürlich frühzeitig mit Backhaus dann generieren können. Bittencourt ist von der Gehaltsliste. Die einen sagen endlich, ich sag, es wurde auch mal langsam Zeit. Also ich glaube, andere Stimmen gibt es gar nicht großartig. Der ist zurück nach Cottbus gewechselt.
Zu Pele.
Sonst gab es nur zwei Laien. Ja, genau, zu Pele. Zwei Laien, Opitz und AD, sind in die zweite bzw. dritte Liga verliehen worden. Und ja, jetzt zuletzt auch noch relativ frisch. Romano Schmid ist zum Serie A-Aufsteiger Frosinone gewechselt für 8,5 Millionen plus Boni. Das ist so das, was gegangen ist. Plus natürlich die ganzen Leihspieler, die man letzte Saison verpflichtet hat. Dazu gehört Boniface, Schmidt, Sugawara, Puertas. Habe ich noch wen vergessen? Soll ja egal sein. Also die sind auf jeden Fall natürlich alle gegangen. Und das hieß natürlich für Werder, dass auch einiges an Löchern zu stopfen ist, weil du hast zwar für den einen oder anderen Spieler eine Kaufoption gehabt, aber die waren wohl auch ziemlich desillusioniert hoch, beziehungsweise wären vielleicht marktgerecht gewesen, wenn es bei Werder letzte Saison vielleicht ein bisschen besser gelaufen wäre und die Spieler performt hätten. Aber ja, so haben wir ja schon drüber gesprochen. Spieler, die kurz vor Toreschluss verpflichtet werden, die brauchen halt auch einen Ticken, um sich dann vielleicht ein bisschen zu integrieren. Dementsprechend fiel das dem einen oder anderen Spieler ein bisschen schwerer. Ja, ich glaube, einer der ersten Transfers war tatsächlich Karl Hein. Den hatte man ja schon letzte Saison ausgeliehen von Arsenal. Da besaß man eine Kaufoption, die man wohl auch nochmal nachverhandelt hat. Transfermarkt listet die 3 Millionen Kaufoptionen als Ablöse. Was ich gelesen und gehört habe, soll es ein bisschen günstiger geworden sein sogar. Das war somit der erste und ich glaube auch ein ziemlich wichtiger Transfer. Zusätzlich hat man dann auf der Torhüter-Position mit Alexander Schlager noch einen WM-Fahrer verpflichtet. Also da hat man sich, glaube ich, auf der Nummer 2-Position qualitativ immens verstärkt. Also ich glaube, das könnte, wenn Hein natürlich jetzt so das Niveau von Backhaus halten kann, könnte das eine Verstärkung gewesen sein auf der Position auf jeden Fall. Dann hat man einen jungen Polen geholt von Krajkova für 3 Millionen. Wojcik, Stahlmach, auch ein junger Pole, kam von Magdeburg. Czuki hat man schon sehr früh, glaube ich, an der Angel gehabt und auch schon relativ früh unterschreiben lassen. Nur die Verkündung hat ein bisschen gedauert, weil Valladolid noch lange gespielt hat. Ablösefrei. Einen jungen Franzosen hat man geholt, Kenny Keitan. Cedric Itten kam von Düsseldorf. Davin Soilu hat man von der A-Jugend Wolfsburg losgeeist, da verspricht man sich auch das ein oder andere. Und dann sind mit Erif Benagi, Höcker und Heidmann dann noch drei aus der zweiten Mannschaft hochgezogen worden. Erif Benagi scheint so der Shootingstar der Vorbereitung zu sein, hat glaube ich fast in jedem Testspiel ein Tor geschossen. Ein Rechtsaußenspieler, Thune, hat auch schon so über die Medien durchblicken lassen, dass er sehr gute Chancen hat, wohl im Pokal und ersten Spieltag zumindest im Kader zu stehen. Und ja, jetzt zum Schluss dann halt Ludovic Reis wurde dann verpflichtet von Club Brügge. Man hat den wohl tatsächlich ablösefrei gekriegt. Das ist natürlich verwunderlich für den einen oder anderen, der die Personalie Ludovic Reis vielleicht aus der Hamburger Zeit noch kennt, denn der ist, glaube ich, für 6 oder 7 Millionen damals oder letzte Saison, muss man ja sagen, zu Brügge gewechselt. Fiel dann aber aufgrund einer Schulterverletzung aus, hat, glaube ich, nur 7 Pflichtspiele für Brügge gemacht und anscheinend habe man den Vertrag aufgelöst mit Reis, sodass man mit Werder frei verhandeln konnte.
Mhm. Sonst hätten wir nämlich Geld bekommen.
Sonst hättet ihr, glaube ich, irgendwie 10 oder 15 ja. Prozent der Ablösesumme oder des Reingewinns, das weiß ich jetzt gerade leider nicht mehr, hätte man dann tatsächlich dann noch gegen Hamburg geschickt. Aber so konnte man dann ein bisschen, ja, die Hamburger Kassen nicht füllen. Brügge hat sich allerdings irgendwie eine Weiterverkaufsklausel gesichert. Also wenn der jetzt dann bei uns voll einschlagen sollte, dann ja, sollte man sich freuen. Aber ich bin gespannt. Man hat die Lücken der Ausleihen der letzten Saison einigermaßen schließen können. Was jetzt noch fehlt, ist ein rechter Verteidiger. Sogar war er natürlich weg. Weiser ist jetzt wieder fit. Also fit im Sinne von, er trainiert wieder, hat natürlich noch einen immensen Trainingsrückstand, der ist jetzt seit 14 Monaten ausgefallen. Ja. Der braucht natürlich noch jetzt so bestimmt ein halbes Jahr, um dann auch wirklich richtig matchfit zu sein, dass er 90 Minuten Gas geben kann. Agu ist ebenfalls verletzt, wobei man da auch schon ganz ehrlich gesagt hat, mit Stark und Agu wird man jetzt erstmal nicht rechnen. Das ist auch schon, ja, weiß ich nicht, kommt fast einer Deformierung irgendwie für mich klar und ist schon ein starkes Stück, wenn das ein Trainer sagt, dass man mit den Spielern eigentlich erstmal nicht plant. Und ja, Außenverteidiger soll noch jetzt vor Samstag, also vor dem 22.08. Verpflichtet worden sein, damit der im Idealfall im Pokal dann auch schon spielen kann. Ob das jetzt natürlich dann was bringt, also sollte zeitnah verpflichtet werden, was auf jeden Fall wohl durch ist, jetzt dann morgen am Montag, den 17.08. Soll ein Medizincheck stattfinden, soll Erin Dingschi wohl ein Jahr von Freiburg ausgeliehen werden. Ja, bin ich jetzt auch nicht so der Riesenfan von, aber noch ist das Ei ja nicht gelegt, dementsprechend rege ich mich noch nicht darüber auf. Können wir sonst nochmal einen Brennpunkt oder so eine Brennpunktsendung bringen, wenn es dann soweit ist, aber ja, aber das ist so der Stand der Dinge von Werder auf dem Transfermarkt.
Aber es ist ohne Kaufoption, habe ich gelesen, oder?
Also Freiburg möchte eine Kaufverpflichtung in der Leihe haben, Werder möchte nur eine Kaufoption haben. Das ist natürlich clever von Werder, weil wenn er total Arsch ist, weil er vielleicht nur 7, 8, 9 Spiele macht, dann brauchst du ihn nicht verpflichten. Und ich glaube, Werder hat damals aus der Kaufverpflichtung um Davy Selke ganz schön geschwitzt, dass man da nicht die 15 Millionen für zahlen musste. Zum Glück ist man damals abgestiegen. Ja, weiß ich nicht. Dann lieber nur eine Laie und keine Ahnung, irgendwie Matching Right oder sowas sich sichern, wenn dann Angebote kommen, dass man das dann gleichsetzen kann oder was auch immer. Aber ja, nein, das wäre durchaus vernünftig, eben diesen Spieler nicht mit einer Kaufverpflichtung zu verpflichten. Werder sucht auch noch händeringend, wie gesagt, nach einem Rechtsverteidiger. Ein Stoßstürmer soll auch noch, wenn Erin Dingschi kommt, auch noch kommen. Und im Idealfall, wenn Koulibaly geht, das ist natürlich auch so das Riesenfragezeichen, was so über Werder schwebt, dann soll wohl auch noch irgendwie ein zentraler Mittelfeldspieler kommen, was ich, wenn ich das Spiel gestern gesehen habe, sogar am allerwichtigsten empfinden würde, neben der Rechtsverteidigerposition. Weil kreativ ist das ganz, ganz wenig bei Werder im Moment.
Also wie würdest du denn insgesamt die bislang Transferbilanz beurteilen? Du kannst eine Schulnote geben.
Ich würde das tatsächlich unterteilen in Halbjahresnote und Endnote. Das erste Halbjahr haben sie gut vorgearbeitet, indem du halt so Leute wie Karl Hein verpflichtet hast. Du hast viele ablösefreie Transfers ja auch getätigt mit dem Itten, den du geholt hast, mit Schuke, den du geholt hast, mit Zeulu, den du geholt hast. Also das war schon sehr gut. Auch den Keton von Le Havre hat man ja ablösefrei losgeeist aus Frankreich. Das war schon sehr gut. Also da hat man wohl, glaube ich, aus der letzten Saison ein bisschen gelernt, wobei man da ja auch sagen muss, ich glaube, dieser überraschende Werner-Abgang, sage ich jetzt mal vorsichtig, der hat natürlich da auch einiges letzte Saison durcheinander gewürfelt. Wegen Kaderplanung. Aber ja, da würde ich tatsächlich sagen, das war vollkommen in Ordnung. Also da würde ich zu einer 2 tendieren. Vielleicht sogar eine 2 plus. Und ja, jetzt kam ja dann Alexander Schlager. Ich weiß jetzt gar nicht, wann der kam. Ich glaube, irgendwie Ende Juli. Ja, muss irgendwie Ende Juli gewesen sein. Und jetzt Ludwig Reis. Vor 2 Tagen kam der, also am 14. glaube ich, wurde das dann bekannt, dass er kommt. Ja, weiß ich nicht. Also Werder hat selber sich das Ziel gesetzt, den Kader zum Pokalspiel einigermaßen fertig zu haben, sodass man sagen kann, okay, wir haben das Grundgerüst und wenn sich dann noch irgendwie ein Transfer anbahnen könnte, das, was vom Laster fällt, was vielleicht so Richtung Statement gehen würde, okay, dann kann man das noch machen. aber Stand jetzt würde ich den so die zweite, also die Endnote tendiert so Richtung nach 4 minus, denn man kommt halt nicht aus dem Quark. Man ruht sich darauf aus, dass man von Koulibaly einige Millionen erwartet. Der hat jetzt seine Agentur geändert bzw. gewechselt. Die scheinen ihn auch ziemlich aggressiv auf dem Markt anzubieten. Fulham scheint auch so ein bisschen zumindest am Köder zu knabbern. Das erste lose Angebot von über 20 Millionen kam wohl auch schon rein. Und ich hoffe einfach, dass Werder da auch, wenn es jetzt tatsächlich so sein sollte, dass es da schon lose Verhandlungen gibt, dass sie da auch, ja, ich sag mal vorsichtig, einfach ganz schnell das Geld nehmen, denn ich glaube, Werder kann sich das nicht leisten, ein hohes Ablösesummenmodell abzulehnen, so wie Köln das zum Beispiel in der Personalie Elmaler mit Dortmund gemacht hat.
Gut, dann haben wir ja die Transferaktivitäten beleuchtet, aber auf eine gehe ich nochmal ganz kurz ein. Für große Aufruhr sorgte natürlich der Wechsel von Ludovic Reis, ist klar, gerade in Hamburg. Wobei ich ja sage, eigentlich, wenn man sich jetzt die letzten Jahre anguckt, Tune ist zu euch gewechselt, Selke ist zu uns gewechselt, davor, was weiß ich, Frank Rost, kann ich mich erinnern, Aaron Hunt.
Genau.
Da gibt es wahrscheinlich unzählige Beispiele für Wechsel zwischen den beiden Vereinen. Eigentlich ist das ja relativ...
Ailton.
Ja, relativ normal. Mhm. Ich glaube, dass die Besonderheit bei dieser Sache ist halt natürlich so ein bisschen der Abschied von Reis, der damals in einem emotionalen Abschiedsvideo, und da bin ich beim Thema, ich bin mir nämlich nicht mehr sicher, ob das immer dass es immer heutzutage ein emotionales Abschiedsvideo geben muss, wo die möglicherweise auch noch heulen. Ich weiß nicht, was die Berater da machen, ob das immer wirklich so sinnvoll ist. Ne? Also es reicht ja, wenn sie ein schönes Statement schreiben, danke für alles und vielleicht sehen wir uns wieder, vielleicht auch nicht, so nach dem Motto. Aber dass man sich dann immer hinstellt und ich trage die im Herzen für immer, ich werde immer Hamburger bleiben, bla bla bla. Und das hat er halt gemacht, ne? Und das bleibt so ein bisschen natürlich hängen. Und ich glaube, deswegen ist die Aufruhr in dem Fall ein bisschen höher. Und einige drehen auch schon wieder durch. Das bleibt auch zu verurteilen, weil letztlich ist es immer noch ein Mensch. Das hat ja Clemens Fritz und das hat auch gestern Klaus Costa gesagt, so dass man sowas natürlich verurteilt. Aber ich glaube, das ist der Punkt. Und er war natürlich unser einer der Aufstiegsgaranten damals in der Saison.
Aber sogar auch Kapitän?
Ja, Vizekapitän, glaube ich. Ne? Ja, ich glaube
Vizekapitän.
Ja. Die Frage ist natürlich, ich kenne ihn natürlich nicht in der ersten Liga, ich kenne ihn nur aus der zweiten, da war hat auf jeden Fall eine gute Entwicklung genommen, hatte auch dazwischen übrigens eine Saison, die war fürchterlich, das weiß ich noch, die ersten zwei, da war richtig gut, dann hat er so ein Loch gehabt und dann kam er wieder richtig gut zurück, aber natürlich, du hast es schon angesprochen, die Schulter ist ein Riesenproblem bei ihm, ne? Also da ist er auch bei uns ständig ausgefallen. Was versprichst du dir denn sportlich davon?
Oh, ich glaube, Reis ist tatsächlich so ein Transfer, der für die Tiefe getätigt worden ist. Ich glaube, dass man, beziehungsweise wenn Stay noch wechseln sollte, der wohl gestern auch eine übelst schlechte Laune auf dem Tag der Fans gehabt haben soll, was man so gelesen hat. Ich kann es verstehen irgendwo, er möchte eigentlich den nächsten Schritt gehen, aber wir sprechen über Reis, nicht über Stay. Ich glaube, Reis ist so ein Transfer, der ist halt, wie gesagt, für die Breite, der ist gar nicht mal so unbedingt für die Startelf angedacht. Er ist natürlich variabel einsetzbar, Achter, Sechser, ich glaube, rechte Außenverteidigung hat er beim HSV auch mal ab und zu mal gespielt.
Ja.
Was natürlich jetzt das Spiel gegen Lüneburg zum Beispiel, wenn man dann jetzt doch nicht den rechten Verteidiger kriegt, würde er da natürlich erstmal ein gutes Loch stopfen können. Eine Daueroption wird er da, denke ich mal, nicht sein. Dafür ist er dann doch, glaube ich, zu sehr Achter, Sechser, also so zentraler Mittelfeldspieler. Versprechen, keine Ahnung. Also Werder macht das ja sowieso ganz gerne, dass man Spieler verpflichtet, die die Delle haben, sei es jetzt irgendwie charakterlich, dass man sich da irgendwie was hingemauschelt hat, Stichwort Pimmelmax und Pokermax, oder dass man halt so ein Boniface, der eine Krankenakte von hier bis nach Kapstadt fliegt, verpflichtet. Also das ist ja gang und gäbe bei Werder. Ich hoffe, dass sie den hinkriegen. Ich hoffe, weil ich habe auch irgendwie gelesen, er hätte sich in Brügge von einem Spezialisten für Schultern behandeln lassen. Ich hoffe, dass das jetzt einfach sitzt, dass es da keine großen Komplikationen gibt. Wir haben ja schon einen Spieler mit Skelly Alvero, der ja auch mal aufgrund einer Schulterverletzung ausgefallen ist und ja, ich glaube 6 Millionen hat man für ihn ausgegeben und mittlerweile wäre man froh, wenn man den, glaube ich, ablösefrei abgeben kann, damit man sich das Gehalt für ihn spart. So Schultergeschichte ist natürlich dann für so einen ja, zentralen Mittelfeldspieler eine störende Geschichte und ich bin froh, wenn Reis seine 25 Spiele für Werder macht und dabei eine gute Figur abgibt. Also das sind meine Erwartungen an diese Personalie.
Das wird auf jeden Fall feurig, denke ich mal, im Nordderby dann werden, wenn er am Ball ist.
Ja, wenn die Schulter natürlich das mitmacht.
Wenn
ne?
die Schulter. Also du musst echt aufpassen, wenn der fällt, da musst du mal gucken, auf welche Seite. Ich weiß gar nicht, welche Schulter, oder war das generell, weiß ich nicht. Nee, ich meine irgendwie auf einer Seite, wenn der immer bei uns gefallen ist, haben wir schon immer gedacht, oh, war ja seine Schulter wieder, ne? Also das war so also das, der Running Gag. Ja, dann würde ich sagen, gucken wir noch mal kurz aufs Auftaktprogramm. Du hast schon gesagt, Lüneburg ist ja definitiv ein Pflichtsieg. Ich weiß gar nicht, welche Liga die spielen. Und wo?
Genauso wie Verden ist ein Oberligist. Lüneburg und Verden spielen in der Oberliga Niedersachsen gegeneinander tatsächlich. Und also ja, sollte ein Pflichtsieg sein, aber wir kennen den DFB-Pokal. So viel kann ich schon mal vorwegnehmen.
Aber das ist am Millerntor, oder? Das Spiel?
Ist am Millerntor, ja.
Ja. Und nach der glänzenden Pokal-Performance geht's dann direkt am ersten Spieltag nach Freiburg. Ist ja mal wieder, ich sag mal so, aus der Kategorie unangenehm, oder?
Ja, hätte definitiv besser laufen können, auch am zweiten Spieltag mit Leipzig. Zu Hause gegen Leipzig ist auch natürlich jetzt nicht so das Gelbe vom Ei. Ja, Köln und Augsburg musste dann am dritten, vierten Spieltag vor der Länderspielpause natürlich gucken, wie die aus dem Quark kommen. Ja, abwarten, Tee trinken. Freiburg rechne ich mit nichts, Leipzig rechne ich mit nichts. Gegen Köln muss es irgendwie einen Punkt geben. Und gegen Augsburg, da ja, rechne ich auch. Also nicht, weil Augsburg stark ist, sondern weil Werder gegen Augsburg stetig und ständig verkackt. Darauf ist Verlass. Nach der Länderspielpause dann Dortmund ist natürlich auch sehr dankbar. Aber dann kommt auch schon bald Paderborn. Und der HSV winkt dann ja auch schon in weiter Ferne.
Nun könnte man ja sagen, da ist ja auch das Auftaktprogramm, da ist ja durchaus das ein oder andere Pünktchen drin, also nicht gleich Dortmund und Bayern oder so. Die, ich weiß gar nicht, wann ihr gegen die Bayern spielt. Aber und man könnte ja auch generell sagen, dass man ja so ein bisschen in die Saison gehen könnte mit dem Credo, wir haben ja mit Paderborn und Elversberg zwei natürliche Absteiger. Wie siehst du das
ja,
denn?
Ja. Ja, also wenn ich mir die Transferaktivitäten von Elversberg angucke, die sind schon besorgniserregend dafür, dass es Elversberg ist und dafür, dass es ein natürlicher Absteiger ist. Ne?
Ja.
Man kann sich nicht jedes Jahr darauf ausruhen, dass es drei oder mindestens zwei größere Vollidioten gibt, wie man selber. Ich sehe, das Auftaktprogramm hätte natürlich deutlich schwieriger sein können, da gebe ich dir recht. Aber ich sage auch und ich mahne auch, verlierst du die ersten beiden Spiele und du hast vielleicht sogar gegen Lüneburg irgendwie das geschafft, wieder auszuscheiden aus dem Pokal, dann bist du an einem Samstagabend um 18.30 Uhr in Köln und dann hast du dann schon ganz schön Dampf auf dem Kessel. Und ja, wenn dann Said El Mala dir die Hosen da auszieht, dann ja.
Ja.
Dann wackelt es bei Tune, aber ganz gewaltig. Also dann geht's schon los tatsächlich. Und also das kann sein, dass das richtig schön von vornherein gleich losgeht mit alles klar, wir wissen, was passiert. Aber das ist ja das Schöne, man kann natürlich über die Zukunft und über das, was passieren kann, sich stundenlang ja, unterhalten, mutmaßen und spekulieren. Es kommt letztendlich dann doch irgendwie anders als gedacht.
Aber können wir festhalten, dass für unsere beiden Vereine eigentlich gilt, das primäre Ziel ist wiederum eigentlich Klassenerhalt, oder? ne?
Also bei Werder auf jeden Fall. Dafür fehlen mir wirklich dann jetzt so, ja, ich sag mal so, wenn man das Geld hätte, wenn man, keine Ahnung, ein Kühne in der Hinterhand hätte und der sagt, ach komm, ich mach mal jetzt hier mein Geldbeutel auf, hier habt ihr 20 Millionen. Als Beispiel, ne? Dann hätte man einfach wirklich die Shoppingtour durchziehen müssen und dann hättest du wirklich mal vernünftig was aufbauen müssen. Aber es soll ja nicht der Werderweg sein. Man möchte Talente entwickeln und da bin ich halt gespannt, wie man das jetzt dann diese Saison unterbringen kann. Gibt noch ein paar Fragezeichen im Kader. Wer geht, wer kommt? Kommt überhaupt noch was? Geht überhaupt noch wer? Ich glaube, da können wir final nochmal dann ganz klar drüber reden, wenn dann der Deadline Day vorbei ist. Vielleicht gibt es ja mal wieder ein Deadline Day Special. Müssen wir mal
Oh
gucken.
ja.
Aber im Großen und Ganzen, für Werder unterschreibe ich das auf jeden Fall. Es geht um den Klassenerhalt, ja.
Ja, das sehe ich beim HSV genauso. Also ich sehe auch, dass es schwieriger wird. Wir haben jetzt übrigens, kann ich noch ganz kurz ergänzen, einen Vuskovic-Ersatz, der heißt Sebastian Bornau.
Oh, ja,
Der
siehst du,
kommt.
der hat mal Werder in die zweite Liga geschossen,
Ja,
indem er
der.
Köln, glaube ich, irgendwie noch zum Sieg geköpft hat damals. Ich weiß das nicht.
Der hat morgen Medizincheck und ist ein, so wie ich das lese, ja auch ein sehr solider Verteidiger, aber ich glaube auch nicht, dass das alleine reicht. Also ich habe das ja schon in der Folge angesprochen. Wir haben dann Bornau und Torunariga. Ja, mal gucken, ob es das
Also
ist.
offensive Durchschlagskraft besitzt er auf jeden Fall, das kann man sagen. Mal gucken. Aber ein ganz schlechter Transfer ist das nicht. Von wo habt ihr den ja so weggeholt? War der bei Leeds oder sowas?
Ja, genau.
Ja,
Leeds.
ne?
Ja,
Ja.
ja, ja, ja.
Leeds.
Genau,
Ja,
den.
das finde ich ist ein guter Transfer. Also den hätte ich auch gerne bei Werder gesehen, wenn jetzt noch, keine Ahnung, Pieper gegangen wäre oder sowas.
Also, da haben wir auch noch mal deine Einschätzung. Und das jetzt bin ich eigentlich soweit durch. Ich, hast du noch was ganz Wichtiges für die Community als Mitteilung hier raus zu posten am Sonntag, den 16.8.?
Liken, teilen, kommentieren,
Und
abonnieren.
dann würde ich sagen, melden wir uns, ja, wann weiß ich nicht, aber auf jeden Fall rund um das Pokalwochenende.
Ja, vorm Pokal sollten wir uns auf jeden Fall nochmal melden.
Ja.
Wird, glaube ich, dann keine groß epische, weil das meiste ist ja jetzt schon gesagt
Genau.
worden. Ganz leichten Ausblick haben wir beide ja schon jeweils zum Spiel gemacht. Aber wir wollen ja auch gerne nochmal über den Tellerrand hinausblicken und auch nochmal gucken, was denn so auch vielleicht die interessanten Spiele sind, wo vielleicht der ein oder andere dann doch noch stolpern könnte oder sowas. Schauen wir
Genau.
mal. Wir gucken uns mal den Spielplan an und ich denke mal, zu Freitag, den 21., werden wir uns irgendwann nochmal melden. Bis dahin habt ihr ja erstmal aber noch einiges an Folgen, die ihr jetzt erstmal euch anhören könnt oder angehört habt.
Ja.
Dementsprechend seid ihr natürlich jetzt voll auf Droge, Allianz Brisanz und ja.
Dann würde ich
Ich
sagen,
glaube, viel mehr brauchen wir gar nicht mehr sagen.
ja, nur noch eins, das musst du
Harry,
sagen.
komm. Jetzt fahr mal das Band endlich ab.
Abfahrt. Allianz Brisanz. Der Fußball-Podcast mit Ole und Daniel. Über den SV Werder Bremen und den Hamburger Sportverein. Nahezu kompetent. Allianz Brisanz.